Bürobesuch.de Weekly, das Wirtschaftsbriefing für die Metropolregion.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Konstantin Keindl und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 14. September 2020 und somit fängt nun die 38. Kalenderwoche dieses Jahres an. Was wird uns diese Folge erwarten? Wie sehen Veranstaltungen in Zeiten von Corona aus? Diese Frage haben wir versucht, beim Weltmarktführer Innovation Day in Erlangen zu klären. Wir werden uns aber auch intensiv mit dem Wirecard-Skandal beschäftigen. Darüber haben wir uns mit der Nürnbergerin Katja Hesse unterhalten, die sich mit diesem Fall intensiv auseinandergesetzt hat. Langsam beginnen in der Region aber auch nun wieder die Veranstaltungen. Nicht nur deshalb haben wir Ihnen ein paar Eventempfehlungen in dieser Folge zusammengefasst. Außerdem informieren wir Sie kurz und knapp, welche Headlines und Artikel Sie sich zur Wirtschaft in der Region genauer anschauen sollten. Abschließend finden wir gemeinsam heraus, was wir alle von Kühen im Bereich des Networkings lernen können.
Okay, Konstantin, was war denn letzte Woche in der Region los?
Letzte Woche war ich für Sie beim Weltmarktführer Innovation Day in Erlangen. Seit Anfang der Corona-Krise war es mein erstes größeres Business-Event, auf dem ich mal wieder war. Und das hat uns eigentlich dazu veranlasst zu sagen, wir schauen uns diese Veranstaltung mal genauer an, um zu verstehen, wie Events in der nahen Zukunft aussehen werden. Der Weltmarktführer Innovation Day wurde von der Wirtschaftswoche in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität veranstaltet. Das Ziel dahinter war es, die Innovations- und Wirtschaftskraft von Erlangen deutschlandweit noch sichtbarer zu machen. Mit Speakern wie dem künftigen Siemens-CEO Roland Busch, dem Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Schaeffler Uwe Wagner, mehreren FAU-Studenten, die mit ihren Konzepten die Nachhaltigkeit an der Uni verbessert haben, oder dem Wirtschaftsminister AD aus Baden-Württemberg, Dr. Walter Döring, war ein sehr spannendes Programm geboten. Auch der CEO und Gründer von Hydrogenious, Dr. Daniel Teichmann, zählte zu den Top-Referenten des Events. Der ehemalige FAU-Student entwickelte zusammen mit seinen Doktorvätern eine Technologie zum Transport und der Lagerung von Wasserstoff. 2012 gründeten sie die Hydrogenious Technologies GmbH. Seitdem erhielt die Firma zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Beim Weltmarktführer Innovation Day berichtete Teichmann unter dem Titel »Von der Forschung auf den Weltmarkt – Technologietransfer made in Erlangen« von seiner Unternehmensgründung und erläuterte, wie Wirtschaft und Forschung zusammengehen. Was nehmen wir bei dem Event für künftige Veranstaltungen in Zeiten von Corona mit? Ja, es ist wieder möglich, auch Businessveranstaltungen mit 100, 150 oder 200 Personen zu machen. Und ja, man kann sie auch relativ normal abhalten. Wir bewegen uns also wieder Schritt für Schritt in Richtung Normalität.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Ein Krimi, der sich über viele Jahre hinwegzieht, handelt von einem Unternehmen, das die Öffentlichkeit, seine Anleger und die Politik ungeniert belogen hat. Mögliche Verstrickungen von Politik und Spitzenpolitikern nicht ausgeschlossen. Ein ganzes Land ist schockiert und auf den weiteren Verlauf der Dinge gespannt. Was wie die Rezession eines Politthrillers aus Hollywood klingt, ist lediglich ein weiteres Markenzeichen des noch andauernden Jahres 2020. Der Wirecard-Skandal. Das börsennotierte Zahlungsdienstleistungsunternehmen aus München geriet Mitte des Jahres durch einen offengelegten Finanzskandal, der seinesgleichen sucht, in die Schlagzeilen. Inzwischen ist die Debatte längst auch in der Politik und im Deutschen Bundestag angekommen. Regelmäßig hört man neue Einzelheiten dazu. An der Spitze der parlamentarischen Untersuchungen zur Causa Wirecard sitzt aktuell eine Nürnbergerin, die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Finanzausschusses Katja Hesse. Mit ihr haben wir uns über die aktuellen Entwicklungen zum Wirecard-Skandal unterhalten. Damit Sie Frau Hesse noch ein bisschen kennenlernen, hier noch ein paar kurze und knappe Fakten. Sie ist Nürnbergerin und Steuerberaterin mit eigener Kanzlei in Nürnberg. Sie gehört der Freien Demokratischen Partei Deutschland an und sie ist ehemalige Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Infrastruktur und ehemalige Landtagsabgeordnete. Seit 2017 ist sie im Deutschen Bundestag und sitzt dort dem Finanzausschuss vor. Hallo Frau Hesse, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Lassen Sie uns gleich zum Thema kommen. Hätten Sie sich gedacht, dass so kurz nach Ihrer Übernahme des Vorsitzes des Finanzausschusses sich ein solcher Skandal herauskristallisiert?
Also ich glaube, es hätte gar niemand mit der Größe dieses Skandals gerechnet und ich jetzt natürlich auch nicht. Ist jetzt nochmal eine neue Herausforderung, aber ich glaube, das ist auch einmalig und auch was immer wieder rauskommt, die Tragweite, sag ich mal, die hätte man ja am Anfang dieser Wirecard-Affäre, wenn mir das irgendjemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja, ihr spinnt ja alle, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat jemand Schauspieler organisiert oder engagiert, um eine Bankfiliale darzustellen. Das ist ja, wenn das in einem Krimi du sehen würdest, würdest du sagen, total unrealistisch. Sowas gibt es im normalen Leben überhaupt nicht.
Die Debatte ist ja nun schon einige Tage alt und es ist auch viel passiert. Können Sie den Verlauf und die Geschehnisse ganz kurz und knapp zusammenfassen, damit unsere Hörer auf dem Stand der Dinge sind?
Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schwierig, weil der ganze Wirecard-Skandal, wenn man so richtig anfängt, ist es ja schon eine Sache, die irgendwie seit Anfang 2010, sag ich mal, immer wieder hochgekocht ist. Die letzten zwei Jahre natürlich sehr intensiv. Und bei uns ist es jetzt mit der Vehemenz aufgeschlagen, natürlich mit dem KPMG-Gutachten, die gesagt haben, da stimmt was nicht. Dann mit der Verweigerung des Bestätigungsvermerkes durch die Wirtschaftsprüfer der Wirecard AG, durch Ernst & Young oder EY und die damit dann ausgelöste Insolvenz. Da ist es jetzt bei uns aufgeschlagen. Wir hatten dann im Finanzausschuss den Präsidenten der BaFin bei uns zu einem regelmäßigen Termin noch in der regulären Sitzungswoche, den Herrn Hufeld, und haben jetzt eine Sondersitzung in der Sommerpause gehabt, wo wir den Bundesfinanzminister über 4 Stunden befragt haben und den Bundeswirtschaftsminister nochmal 2 Stunden. Also so ist jetzt die Reihenfolge ein Stück weit von unserer Seite her. Und was nebenher noch alles läuft, ist wirklich ein Krimi, der sich aber über Jahre jetzt wohl schon hinwegzieht.
Sie hatten es gerade auch schon erwähnt, Sie hatten vor kurzem den Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz als auch den Bundesminister für Wirtschaft Peter Altmaier vor sich sitzen. Wie verliefen die Gespräche und sind Sie mit den Ergebnissen zufrieden?
Ich sage immer, es muss ja ein Stück weit auch alle anderen Kollegen zufrieden mit den Ergebnissen sein. Ich sage jetzt mal, ich fand es außergewöhnlich, dass sich die beiden Bundesminister so viel Zeit für den Finanzausschuss genommen haben. Ich habe es gerade gesagt, der Bundesfinanzminister war 4 Stunden da. Und er hat natürlich in 4 Stunden, sag jetzt mal, viel erzählt und wenig gesagt. Also inhaltlich sind schon bei mir viele Fragen offen geblieben, wohl auch bei den Kollegen, weil der Bundesminister der Finanzen schon ein Meister drin ist, Sachen, die er nicht erzählen will, dann auch nicht zu erzählen. Und für mich ist manches schon im Wagen geblieben.
Sollten Ihrer Meinung nach politische bzw. personelle Konsequenzen gezogen werden?
Es ist immer schwierig zu sagen, wer hat denn die Verantwortung zum Schluss? Muss es eine politische Konsequenz geben? Muss es eine personelle Konsequenz geben? Für mich ist momentan einer der Hauptpunkte auch in diesem ganzen Wirecard-Skandal die BaFin, die Bundesaufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen mit ihrem Präsidenten Hufeld. Und da sage ich immer, wenn jemand das Parlament anlügt, dann muss er meines Erachtens auch seinen Hut nehmen und gehen. Jetzt haben wir so ein bisschen noch nicht so ganz geklärt. Er kommt auch noch mal demnächst, ob das jetzt wirklich ein bewusstes Anlügen war oder ob das etwas ist. Und da sage ich jetzt aus der Erfahrung, die ich jetzt schon im Finanzausschuss habe, was der Präsident Hufeld sehr gerne macht, er hält wohl seine Andeutungen so vage, dass gerne die Mehrheit was anderes versteht, als er dann hinterher behauptet, dass er gesagt hat. Aber das ist für mich schon eine der Schlüsselfiguren. Und wenn sich wirklich herausstellt, dass er uns nicht die Wahrheit gesagt hat, dann bin ich der Meinung, ist er als Oberster einer Bundesbehörde nicht mehr tragbar. Ob das Finanzministerium in der Konsequenz, dass der Bundesfinanzminister die politische Verantwortung nehmen muss über den Wirecard-Skandal. Ich glaube, da sind wir noch ein Stück am Anfang. Da müssen wir noch mehr aufklären. Das lässt sich meines Erachtens momentan nicht sagen, weil ich ungern übereilt Rücktrittsforderungen stelle.
Wie nimmt die Debatte Einfluss auf den Finanzstandort Deutschland?
Also ich glaube, der Wirecard-Skandal ist wirklich eine Katastrophe für den Finanzstandort Deutschland. Wir sind eine der Nationen, die am wenigsten Aktienvermögen investieren. Bei uns gibt es am wenigsten Leute, die Aktien halten, gerade in Zeiten von Niedrigzinsen, wären aber Aktien eine wichtige Geldanlage, um natürlich auch zu profitieren davon, um Altersvorsorge aufzubauen, um Vermögen aufzubauen. Und jeder Skandal hier hinein ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht derer, die damit versucht haben, Vermögen aufzubauen. Und ich habe sehr, sehr viele Briefe von vielen Kleinanlegern, die natürlich viel, viel Geld jetzt durch die Wirecard-Aktie verloren haben. Das ist eine richtige Katastrophe und natürlich auch international eine Katastrophe für den Finanzstandort, weil es wird natürlich jeder sich fragen, wie das sein kann, dass bei uns so ein komplettes Versagen verschiedenster Aufsichtsbehörden stattfinden kann.
Was empfehlen Sie auch in Ihrer Rolle als Rechtsanwältin den geprellten Wirecard-Aktionären?
Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich würde jetzt erstmal wirklich gucken, dass ich mich mit anderen zusammenschließen kann, also dass man den Weg nicht jeder einzeln geht, sondern dass man den Weg schon ein Stück weit zusammen versucht zu gehen. Andererseits muss man jetzt mal klären, das ist, glaube ich, auch die Frage der Staatsanwaltschaft und vielleicht auch die Frage, die wir als Parlament noch haben, wo kann man denn Verantwortliche festmachen? Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, Schadensersatz zu fordern, eventuell bei den Wirtschaftsprüfern? Momentan ist es so, es ist ein geregeltes Insolvenzverfahren. Und Aktionäre sind Eigentümer einer Gesellschaft und die kriegen natürlich ganz zum Schluss erst Geld, wenn was übrig bleibt. Und die letzten Zahlen lassen eigentlich keine Hoffnung übrig, dass ein Aktionär momentan überhaupt noch einen Euro sehen würde, wenn es nicht darum geht, dass man Schadensersatz geltend machen kann. Da würde ich aber momentan, glaube ich, ein Stück weit noch abwarten, was so die einzelnen Recherche-, Aufklärungsarbeiten noch ergeben, weil natürlich ist Rechtsverfolgung auch immer mit Geld verbunden.
Werden Sie sich die angekündigte Verfilmung über den Wirecard-Skandal ansehen? Sind Sie auch schon gespannt, wer Ihre Rolle spielen wird?
Es ist die Frage, ob die Rolle der Vorsitzenden des Finanzausschusses so eine spannende Rolle ist, dass sie dann auch in einem Stück besetzt werden würde. Aber natürlich wäre ich schon gespannt, wer mich spielt. Ich glaube, das ist ja dann jeder in so einer Situation. Aber wahrscheinlich dauert es auch noch ein bisschen. Und wir sind jetzt erstmal gespannt, wie es mit Wirecard auch weitergeht. Wir hätten ja gern als FDP-Fraktion Untersuchungsausschuss und da wird sich jetzt nächste Woche auch zeigen, ob der kommen wird oder nicht. Und das bleibt einfach spannend um Wirecard drumherum.
Frau Heisse, vielen Dank für dieses Interview.
Diese Veranstaltung sollten Sie nicht verpassen.
Wie wir alle wissen, konnten in den letzten Monaten Veranstaltungen pandemiebedingt nicht physisch stattfinden. Einige Events wurden online veranstaltet, viele sind aber ausgefallen. In den kommenden Wochen finden nun aber wieder immer mehr physische und hybride Veranstaltungen statt. Selbstverständlich unter Einhaltung von Hygieneregeln und meistens mit reduzierter Teilnehmerzahl. Für Sie haben wir jetzt aber ein paar Veranstaltungen rausgesucht, die Sie sich mal genauer anschauen sollten. Das Zollhof Grand Opening am 16. Oktober 2020 ab 15 Uhr findet als reines Online-Event statt. Mit hochkarätigen Keynote-Speakern soll die Einweihung der neuen Räumlichkeiten des Tech-Inkubators gefeiert werden. Unter anderem werden Daniel Kraus, der Gründer von Flixbus, und Dieter Kempf, der Präsident des BDIs, sprechen. Alle Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung finden Sie im Artikel auf bürobesuch.de. Auch die Consumenta wird 2020 wieder stattfinden. Ab dem 24. Oktober 2020 wird auf den Messehallen in Nürnberg einiges geboten. Seit dem 1. September sind Messen wieder möglich und den Anfang auf dem Nürnberger Messegelände nach dem Restart macht die Consumenta. Vom 24. Oktober bis zum 1. November soll die Veranstaltung stattfinden. Die Consumenta sieht ein wenig anders aus, aber sie bleibt dennoch die Consumenta und gibt einen wichtigen Impuls für Wirtschaft und Unternehmen aus der Region, sagen Henning und Thilo Königke, Geschäftsführer des Consumenta-Veranstalters AFAG. Mit einem aufwendig entwickelten Hygienekonzept, einer konzeptlichen Planung sowie einem ausführlichen Besucherregister wird das Projektteam der Consumenta einen Grundstein für Corona-konforme Messeveranstaltungen legen. Neu und das erste Mal mit dabei der Gin Market, auf dem über 400 Gin-Sorten präsentiert werden sollen. Als letzte Veranstaltungsempfehlung der 16. Puls-Unternehmertag der Metropolregion Nürnberg am 9. November 2020 ab 13 Uhr im Gründerzentrum Zollhof. Unter dem Motto Lehren aus Corona wird sich unter anderem mit den folgenden Fragen befasst. Was haben Unternehmer und Führungskräfte gelernt? Wie soll ein Neustart und zukunftsfähige Strategien aussehen? Wie können Growth Mindset und Startup Spirit dabei helfen, aus der Krise zu kommen? Zu allen Veranstaltungen finden Sie, wie anfangs schon gesagt, auf bürobesuch.de im Artikel zu dieser Folge noch weitere Informationen.
Okay, und was gibt es sonst noch?
Auch Nürnberg betroffen. Nächste Abbauwelle bei Froneri Schöller. Der Eishersteller mit deutschlandweit 1.146 Beschäftigten werde, so dachten die Mitarbeiter eigentlich, die Corona-Krise gemeinsam als Team durchstehen, berichtet Falk Schwertner, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats. Stattdessen sollen nun 110 Vollzeitstellen wegfallen, verteilt auf 130 Köpfe. Siemens Energy will profitabler werden. Der Energiekonzern, bei dem auch in der Region tausende Menschen beschäftigt sind, will deutlich profitabler werden. Kurz vor seinem Ende September geplanten Börsengang kündigte das Unternehmen auf einem digitalen Investorentag an, die Gewinnmarge von zuletzt 5 auf 6,5 bis 8,5% im Geschäftsjahr 2023 zu erhöhen. Verbunden damit sind Kostensenkungen von 300 Millionen Euro. Stellenabbau. Nürnberger Wirtschaftsreferent Fraß kritisiert Continental. Der geplante Stellenabbau bei Continental trifft Nürnberg hart. IG Metall und Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraß sprechen von einem großen Fehler und kritisieren die Handlung. Auch wenn Continental vom Transformationsprozess in der Automobilindustrie und von der Corona-Krise betroffen ist, so ist es nicht zielführend, jetzt Beschäftigte und damit wertvolles Know-how abzubauen, das bei einer Besserung der wirtschaftlichen Lage nicht schnell wieder aufgebaut werden kann, so Fraß. Metz Mecatec insolvent. Unter anderem durch Umsatzausfälle, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, musste nun auch das Zirndorfer Elektronikunternehmen Metz Mecatec Insolvenz anmelden. Die dramatischen Umsatzeinbrüche im ersten Halbjahr waren einfach zu groß, so Geschäftsführer Lauri Juki. Ergebnisse des IHK-Industriereport Mittelfranken 2020. Im IHK-Industriereport Mittelfranken 2020 hat die örtliche IHK die mittelfränkischen Regionaldaten einer deutschlandweiten Befragung zusammengefasst. 172 mittelfränkische Unternehmen haben hierbei ihre Meinung beigesteuert. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich die Werte des Reports in allen Bereichen bis auf die staatlichen Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf verschlechtert haben. Den kompletten Bericht gibt es auf der Webseite der IHK.
Okay, Konstantin. Und was hat dich wirklich überrascht?
Überrascht hat mich zu lesen, dass wir mit Kühen wohl mehr gemein haben, als wir dachten. Und vielleicht auch noch was von ihnen lernen können. Denn amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass Kühe ein reges Sozialleben führen, Freundschaften bilden und wohl Meister des Netzwerkens sind. Die gewohnte soziale Gesellschaft wirkt sich positiv auf Wohlbefinden, die eigene Pflege und vor allem die Milchproduktion aus. In diesem Sinne ein erfolgreiches Netzwerken. Bleiben Sie gesund, wir hören uns nächste Woche. Herzlichst, Ihr Konstantin Keindl.